HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und bei mir zu Gast heute Manfred Krupp, Intendant des Hessischen Rundfunks. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir haben einiges vor, lieber Herr Krupp. Wir wollen natürlich ein bisschen das Programm vorstellen, das reichhaltige Programm des Hessischen Rundfunks. Wir wollen uns heute vielleicht auch die Frage stellen, was kann öffentlich-rechtlicher Rundfunk eben auch leisten und wie reagiert Publikum auf dieses Programm? Also, ich freue mich, dass Sie da sind.
Ja, ich bin gespannt.
Was machen Sie denn sonst am Sonntagmorgen, wenn Sie nicht die Zeit bei uns verbringen?
Ehrlich gesagt, ich sitze sonntagsmorgens eigentlich jeden Sonntagmorgen und studiere Akten für die nächste Woche.
Oh!
Versuche mich auf Termine vorzubereiten und gehe danach mit meiner Frau ins Sportstudio und in die Sauna.
Und Sie mögen dieses Ritual, also erst die Arbeit und dann
ja, absolut.
Sport.
Das ist für mich dann die Belohnung. Wenn ich mich geärgert habe, kann ich den Ärger loswerden auf dem Crosstrainer oder beim Schwimmen. Ich bin halt Schwimmer und ich kann es nachher rausschwitzen.
Was ist Ihre Lieblingslage beim Schwimmen? Rücken, Brust,
Nein, Kraul? Ich bin Brustschwimmer. Das war früher in meinem Verein wirklich toll, weil es gibt viel weniger Brustschwimmer als Kraulschwimmer. Und deswegen wurde man immer für die Staffel benötigt, weil die Brustschwimmer wurden an allen Ecken und Enden gesucht. Gute Brustschwimmen Taktik. War unsexy, aber dadurch wurde man häufiger eingesetzt.
Sie merken es schon, liebe HR3-Hörer, hier sind zwei Schwimmer im Gespräch am Sonntagmorgen. Es gibt ja auch immer die Frage, springt man direkt vom Beckenrand rein, nachdem man natürlich geduscht hat, oder gehört man zu denen, die sich knien neben den Startblock und sich so das Wasser erstmal aufs Herz spülen?
Also wenn ich springen darf, dann springe ich, weil das einfach dieses Gefühl, ins Wasser einzutauchen, dann ist man sofort im Element und hat einfach von der einen Welt in die andere gewechselt. Und dieses Gefühl finde ich einfach super.
Und dieser schwebende Zustand, diese paar Sekunden, bis man wieder auftaucht.
Ja, das ist ein tolles Gefühl. Und ich meine, ich bin vom Sternzeichen Fisch. Und von daher ist es sowieso vorgeprägt.
Aber Fischen, sagt man noch nach, die sind total kreativ. Jetzt haben sie so viel Verantwortung für das Haus. Passt das zusammen?
Naja, man könnte auch sagen, Fisch nass, kalt und glitschig. Also von daher, es gibt da unterschiedliche Sachen. Ich glaube, auch wenn man nicht an Sternzeichen glaubt, glaubt man ja irgendwie doch daran. Das Schöne ist, dass man wirklich manchmal es trotz allem Hektik und allem Stress schafft, abzutauchen und sich darüber Gedanken zu machen, was macht man eigentlich? Weil oft ist das größte Problem, dass man so in der Tretmühle drin ist, dass man nur noch funktioniert und sich nicht mehr Gedanken macht, wie will ich eigentlich Sachen angeben und was ist wirklich wichtig?
Und wie schafft man das praktisch von sich selbst und dem eigenen Alltag ja ein bisschen zurückzutreten und sich dann wie von außen zu betrachten? Wie geht das?
Also das geht zum Beispiel bei mir, wenn ich Bahnen schwimme, weil der Rhythmus beim Brustschwimmen, der erzeugt sowas ein bisschen wie ein Trance. Ich kenne das auch von Joggern, bei denen das ähnlich ist. Und in diesem Auf- und Abtauchen, dann kommt man in einen Rhythmus, wo man auf einmal Distanz gewinnt. Und ich versuche bei bestimmten Sachen einfach in andere Welten zu tauchen. Es gibt bestimmte Dinge, wo ich meine Emotionen rauslassen kann, die ich im Büro nicht immer rauslassen kann. Beispielsweise.
Ja, Eintracht!
Wenn ich zum. Ja, es ist interessant. Es sind zwei Sachen, die mich emotional ganz besonders mitnehmen. Das eine ist die Eintracht, also Fußball, und das andere ist die Oper. Weil ich finde, das ist große Emotion. Es ist eine Welt, die sowas von irreal und eigentlich unglaublich ist. Aber das nimmt mich emotional immer total mit.
Also über genau diese beiden Punkte werden wir im Laufe der Sendung noch sprechen. Das verspreche ich Ihnen, lieber Herr Krupp. Aber nur noch mal ganz kurz gefragt, wenn Sie erst die Akten wälzen und dann mit Ihrer Frau Sport machen, dann kennen Sie ja die Sendung gar nicht hier am Sonntagmorgen, oder?
Doch, erstens gibt es natürlich viele Sonntage, wo ich im Auto bin. Also meine Mutter ist 96, wird jetzt dieses Jahr 97. Oh. Und wenn wir dann auf Strecke sind, dann höre ich bin HR3-Stammhörer, und dann höre ich die Sendung am Sonntagmorgen. Und natürlich gibt es auch Tage, wo man nicht um 10 mit den Akten anfängt. Es gibt sogar manche Tage, ich stehe oft um 17:45 auf und schaffe es am Wochenende nicht aus dem Tritt zu kommen. Das heißt, ich stehe am Wochenende auch um 17:45 auf und dann habe ich schon die Akten möglicherweise abgearbeitet. Also von daher, Sie können mir da wenig vormachen. Ich kenne die Sendung.
Das ist gut. Ob mir das jetzt Angst machen muss oder nicht, das müssen wir gleich hören. Und Sie sind ein Mann, der Verantwortung trägt. Ob man dieses Verantwortung tragen für einen Sender, für das Personal und für die Inhalte, ob man das lernen kann oder ob man da auch reinwachsen muss, darüber reden wir gleich mit dem Intendanten des Hessischen Rundfunks, Manfred Krupp, heute unser Gast im HR3 Sonntagstalk. Und ich bin Bärbel Schäfer. Guten Morgen. Es ist Sonntagmorgen. Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Mir gegenüber sitzt mein Chef, Intendant des Hauses, Manfred Krupp. Ich freue mich. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie tragen Verantwortung für den Hessischen Rundfunk. Sind Sie schon immer jemand gewesen, der gesagt hat, ja, ich übernehme Verantwortung?
Also ich habe immer gerne zugegriffen, wenn man irgendwo eine Rolle ausfüllen musste. Also ich war Schulsprecher beispielsweise. Ich war in der Studienzeit in der Fachschaft engagiert und in Berufungskommissionen. Also ich habe gerne Dinge gemacht, bei denen man Sachen beeinflussen kann, Sachen verändern kann. Das war einfach immer schon eine tolle Sache für
mich. Wer hat Ihnen das mitgegeben? Kommt das aus dem Elternhaus? Kommt das über Freunde oder hat man das einfach? Kann man Verantwortung lernen?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt einfach bestimmte Prägungen, die man hat. Ich habe 3 Geschwister. Und jedes Geschwisterteil hat einen anderen Weg gesucht, um der elterlichen Enge zu entfliehen.
Oder um die Aufmerksamkeit zu finden.
Und um Aufmerksamkeit zu finden. Mhm. Mein älterer Bruder hat als Fischdoktor schon zu Schülerzeiten gearbeitet und ist heute Biologe, Meeresbiologe. Mhm. Meine Schwester hat getanzt. Mein jüngerer Bruder ist ein Nachzügler, bei dem war das nicht so stark ausgeprägt. Und ich habe mich halt engagiert. Und ich glaube, es gibt so 2 Prägungen, die bei mir schon eine Rolle spielen. Meine Mutter hat, als sie geheiratet hat, nur eine Bedingung gemacht. Mein Vater war katholisch. Die Kinder müssen evangelisch sein, weil wir in unserer Familie mütterlicherseits immer einen Pfarrer hatten. Und das heißt, ich habe schon eine starke protestantische Prägung. Das ist so eine Pflichtprägung. Und gleichzeitig bin ich im Rheinland aufgewachsen. Ah. Und als Rheinländer muss man sündigen. Als Protestant kriegt man es bei der Beichte nicht vergeben. Das heißt, sie haben ein permanentes Pflicht-Neigungsspannungsverhältnis. Das Rheinische ist die Lust und die Neigung. Und das Protestantische ist die Pflicht. Und deswegen habe ich immer auch bei der Pflichterfüllung immer einen Lustgewinn gehabt. Und dann, ich glaube, das prägt.
Passt ja vielleicht der Spruch, der in meinem Elternhaus war, dazu. Ich schlief und träumte, das Leben wäre Freude. Ich erwachte und sah, das Leben war Pflicht. Ich handelte und siehe, die Pflicht war Freude.
Boah, also man jetzt kann, beeindrucken Sie mich
man
aber.
Man kann in der Pflicht, das habe ich jeden Tag, wenn ich von der Schule kam, oben im Treppenhaus gesehen. Und ich glaube, man kann daraus auch mitnehmen. Und so wie Sie es ja auch beschreiben, aus einer Pflicht- oder Verantwortungserfüllung kann ja auch eine Freude entstehen.
Ja, absolut. Es verändert sich nachher in der Wertigkeit. Als ich Journalist war, dachte ich immer, das Tollste ist, dass man einen Beitrag hat, der gesellschaftliche Wirkung hat. Wenn ich später darauf zurückblicke, war das Tollste, dass man anderen, Jüngeren die Chance gegeben hat, selber zu machen, Verantwortung zu übernehmen und Ähnliches. Es verschiebt sich vielleicht mit dem Alter das, was einem Lust macht und was einem Lust bereitet. Aber ich glaube, ohne das würde man die Zumutungen, die so ein Job hat, überhaupt nicht überstehen.
Wir haben hier im Hause, lieber Herr Krupp, 1650 Mitarbeiter und um die 400 Freie, die immer wieder ins Haus rein und rauskommen und ihre Kreativität, ihre Kenntnisse auch dem Sender geben. Wie sehen Sie sich als Intendant in diesem Räderwerk des HR? Sie könnten ja jetzt auch hier ins Studio laufen und sagen, das ist mein Studio und das ist meine Sendung.
Ich bin groß geworden im Fernsehen und das Besondere im Fernsehen ist, dass man nichts wird, wenn man nicht teamfähig ist. Und ich bin nur das geworden, weil ich immer das Glück hatte, dass ich mit Leuten zusammenarbeiten konnte, die ihr Bestes gegeben haben und ich habe davon auch profitiert. Und von daher sehe ich mich bis heute als einen von vielen Mitarbeitern, der halt an einer exponierten Stelle steht. Und manche Leute gucken ein bisschen kritisch da drauf, weil ich glaube mal, dass ich rund die Hälfte der Mitarbeiter mit Namen kenne und vielleicht allenfalls bei einem Drittel nicht weiß, wo ich sie hin tun soll.
Ist das wichtig, Mitarbeiter mit Namen zu kennen?
Es ist ein großer Vorteil, weil sie kriegen dadurch auch oft einen Blick in Dinge, die sie normalerweise in der abgeschlossenen Welt eines Hierarchen nicht kriegen würden. Also mir geht es so, wenn ich in die Kantine zum Essen gehe, dann sprechen mich Leute an. Dann erzählen sie mir was. Das würde ich normalerweise nicht mitkriegen, wenn sie nicht den Eindruck haben, dass auch sie mir was bedeuten. Und das ist schon ein großer Gewinn.
Also Sie sind der Kopf des Hauses, der eben auch rausgeht aus dem Büro, aus den eigenen 4 Wänden. Und das weiß ich eben auch, weil man sieht Sie wirklich an so vielen Orten im Haus. Das scheint Ihnen auch sehr wichtig zu sein.
Das ist auch eine Lust, nämlich zu entdecken, was für tolle Leute wir haben. Ich habe zum Beispiel eine persönliche Referentin, die ist gerade mal 30 und hat eine komplett andere Mediennutzung als ich. Und die versucht mich immer wieder damit zu konfrontieren, damit wie andere Medien nutzen und welche Menschen in den HR kommen, die ich vielleicht normalerweise gar nicht mitkriegen würde. Und das ist extrem wichtig. Also ich glaube, eine der großen tollen Sachen, wenn man in einem Kommunikationsunternehmen arbeitet, ist, dass man mit Menschen kommunizieren kann, aber eine Voraussetzung ist auch, man muss Menschen lieben.
Das ist eben der Blick auf die internen Mitarbeiter, auf die Festen und auf die Freien in der Begegnung eben immer wieder und in dieser Offenheit. Aber es gibt ja eben auch die Begegnungen, die Auseinandersetzung, der Input von unseren Hörern und von unseren Zuschauern. Und darüber wollen wir gleich ein bisschen sprechen. Wir kommen auch auf das Thema Geld, denn viele der Hörer werden jetzt denken, ah, ARD und ZDF, da zahle ich doch einen Rundfunkbeitrag. Und dafür bekommen sie nämlich eine ganze Menge. Wir reden gleich weiter mit dem Intendanten des Hessischen Rundfunks, Manfred Krupp. Ich bin Bärbel Schäfer und Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Herr Krupp, jeder Haushalt in Deutschland bezahlt 17,50 Euro Rundfunkbeitrag im Monat. Viele sagen, das ist ja eine ganze Menge Geld. Müssen wir deswegen sehr sorgfältig umgehen mit diesem Geld?
Aber allemal. Man muss einfach mal sehen, das, was wir machen, machen wir für die Gesellschaft. Unsere Anteilseigner sind nicht irgendwelche Aktionäre oder die Politik, sondern jeder Einzelne, der seinen Rundfunkbeitrag bezahlt, finanziert uns und ist damit quasi, dem gehört der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir erstens darauf achten, was wollen unsere Nutzerinnen und Nutzer, unsere Hörerinnen und Hörer, und zum Zweiten aber auch sparsam und verantwortungsvoll mit dem Geld umzugehen, das sie uns anvertrauen.
Da stelle ich mir aber schwierig vor, weil es sind ja so viele Nutzer, es sind so viele Menschen, so viele Mentalitäten, unterschiedliche Generationen und Geschlechter. Kann man auf alles reagieren, wenn Sie sagen, denen gehört auch ein bisschen unser Programm?
Ja, man kann nicht auf alles reagieren, aber ich finde schon, dass man die Menschen ernst nehmen muss. Und ein großes Thema, über das wir derzeit reden, ist, dass Menschen auf unterschiedlichen Wegen Medien nutzen. Dass sie HR3 im Radio hören, dass manches über die HR3-App hört, dass andere nebenbei noch am PC sitzen und hessenschau.de gucken. Und jeder möchte auf seinem bevorzugten Verbreitungsweg unsere Programme erreichen. Und deswegen müssen wir schon sehen, dass wir relevant sind. Das heißt, wir müssen große Zahlen erreichen. Und deswegen ist eine Popularwelle wie HR3 für uns so wichtig, weil wir dort Themen transportieren können für an ganz viele Hörerinnen und Hörer. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch Vertiefung, wir brauchen Hintergrund, wir brauchen Kultur. Damit erreichen wir manchmal nur wenige Leute. Wir werden nie alle erreichen. Aber wir haben eine Grundidee, die, glaube ich, heute noch wichtiger ist als in der Vergangenheit. Nämlich, dass wir eine Gesamtöffentlichkeit herstellen. Demokratie ist nur möglich, wenn es eine Öffentlichkeit gibt, die alle erreicht oder zumindest den Anspruch hat und wo man Meinungen auch kontrovers austauschen kann. Und ich glaube, da spielen wir heute gerade angesichts der sozialen Netzwerke eher eine wichtigere Rolle als früher.
Und das heißt eben auch, sich diesem Wettbewerb eben auch selbstbewusst zu stellen, ein Programm zu präsentieren. Weil was sagen wir denn den Kritikern, die sagen, okay, ich habe ein Netflix-Abo zu Hause, das kostet vielleicht 8 Euro oder ein Spotify-Abo für 10 Euro. Da kann ich mir aber freiwillig wählen, was höre ich und was schaue ich, auch aus einer Vielfalt. Was antworten wir denen?
Denen antworte ich erstens oft mit einer Gegenfrage. Ich zähle mal auf. Ja, dann zähle ich mal auf, was es alles an Angeboten gibt. Und dann irgendwann kommt der Berührungspunkt. Es gibt so gut wie niemanden, der keinen Berührungspunkt hat. Wir haben gerade eine Untersuchung gemacht, bei der wir festgestellt haben, binnen 14 Tagen nutzen 96% der Menschen in Deutschland eines unserer Angebote. In der Woche nutzen immerhin noch 85% unserer Angebote. Also es gibt fast überall Berührungspunkte. Aber das Entscheidende ist, wir verkörpern eine Idee von Gesellschaft, die auf Solidarität beruht und nicht auf dem Prinzip, ich bezahle nur das, was bestellt wird. Wir haben einen Auftrag, der über das einzelne Individuum hinausgeht, weil wir Öffentlichkeit herstellen wollen, weil wir Kultur vermitteln wollen. Sie werden mit Kultur niemals Mehrheiten erreichen, weil wir aber auch Werte durch Unterhaltung vermitteln
wollen. Und machen wir das deutlich genug oder sind wir da manchmal nicht ein bisschen zu schüchtern?
Wir sind uns manchmal zu fein gewesen in der Vergangenheit. Wir sind aber auch manchmal zu überheblich gewesen in der Vergangenheit. Wir haben manchmal so getan, als seien wir unangreifbar. Auch wir machen Fehler und wir haben uns oft sehr schwer getan, Fehler einzuräumen. Und das ist so eines meiner Kernanliegen. Ja, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, müssen wir auch das Risiko eingehen können, mal was falsch zu machen. Aber wir müssen auch, wenn wir was falsch gemacht haben, dazu stehen und uns weiterentwickeln. Also man sollte nicht den gleichen Fehler immer wieder machen. Aber ich glaube, das ist einer der Punkte, weswegen viele Leute eine große Distanz zu uns entwickelt haben, weil sie denken, die sitzen ja auf einem hohen Ross. Auch wir sind Menschen, Menschen machen Programm, wie Sie jetzt gerade. Das ist für mich auch ganz, ganz wichtig, dass wir das auch vermitteln.
Also, dann wollen wir gleich mal darüber reden, wie dieses Programm aussieht und wo man eben in den Dialog mit Hörern und Zuschauern auch immer wieder treten kann, wie Sie das erfahren, was wir daraus lernen. Darüber reden wir gleich weiter mit dem Intendanten des Hauses, Manfred Krupp. Bis gleich. Sie hören den hr3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer und heute mit Manfred Krupp, dem Intendanten des Hessischen Rundfunks. Wir haben gerade gesprochen über den Rundfunkbeitrag und den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Auch darüber, dass beides eben immer wieder so ganz viel diskutiert wird. Nicht nur hier bei uns in Deutschland. In der Schweiz zum Beispiel, da gab es vor einigen Wochen eine Abstimmung, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk abgeschafft werden soll oder nicht. Lieber Herr Krupp, wie haben denn Sie diese Abstimmung beobachtet? Mit einem kritischen, mit einem sorgenvollen Auge?
Erst einmal mit einem sorgenvollen Auge, weil die ersten Umfragen sagten, es gibt eine Mehrheit gegen den Rundfunkbeitrag in der Schweiz. Inzwischen habe ich gelernt, dass fast immer, wenn eine neue Volksbefragung kommt, am Anfang die Leute aus Sympathie für Volksbefragungen ihr zustimmen. Mhm. Und je länger die Diskussion ging, desto mehr merkte man, dass es etwas gekippt ist. Aber niemand hat damit gerechnet, dass über 70% sagen Ja zum Rundfunkbeitrag und Ja zum Schweizer öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Was haben die Schweizer denn gemacht?
Ich glaube, die haben zwei ganz, ganz wichtige Sachen gemacht. Erstens, sie haben es geschafft, dass die Diskussion nachher keine Diskussion mehr war über, wollen wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern eine Diskussion war, was für eine Gesellschaft wollen wir? Mhm. Wollen wir eine Gesellschaft, wo jeder nur noch das kriegt, wofür er zahlt, wo es keine Solidarität gibt, keine Dinge, die eine Gesellschaft verbinden? Man muss einfach mal sehen, in der Schweiz gibt es ein Programm, beispielsweise auf Rätoromanisch. Das ist nur eine kleine Minderheit. Und wenn die Mehrheit sagen würde, ja, aber wir hören, verstehen kein Rätoromanisch, wir zahlen nicht dafür, würde man einen kompletten Teil der Bevölkerung ausgrenzen. Das heißt, es ging nachher um die Werte der Gesellschaft. Offenheit, Toleranz, Meinungsfreiheit und nicht nur noch um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und das Zweite war, glaube ich, Roger de Weck, der ehemalige Intendant, war bei uns im Intendantenkreis und hat uns ein bisschen von Erfahrungen berichtet, dass die Schweizer es geschafft haben, wegzukommen vom Senden und Verkünden hin zur Kommunikation. Die haben es zum Beispiel geschafft, dass auf einmal Menschen von sich aus Videos produziert haben, bei YouTube ins Netz gestellt haben, mit einer Botschaft, weil sie gemerkt haben, diese Grundgedanke, der hinter der Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks steht, würde auch sie treffen. Eines der erfolgreichsten Videos war, jemand geht über einen Bürgersteig und alle 10 Meter muss er bezahlen. Nach dem Motto, du bezahlst für das, was du genutzt hast. Und das war dann für viele Menschen eine Horrorvorstellung, dass künftig ich öffentliche Einrichtungen nur noch danach nutzen kann, was ich individuell bezahlen kann. Und darüber gelang es, Dinge zu öffnen. Das heißt, es haben sich viele Menschen engagiert aus freien Stücken und nicht nur der Sender hat sich engagiert.
Was können wir denn daraus lernen? Müssen wir vielleicht auch noch mehr in Kontakt treten mit unseren Hörern, mit unseren Zuschauern?
Also erstens, wir stehen natürlich in Kontakt. Wir sind in sozialen Netzwerken. hr3.de kann ich anwählen. hr3 ist bei Facebook. Der hr ist bei Facebook. Die Hessenschau ist bei Facebook, bei Twitter und in anderen sozialen Netzwerken. Und da findet natürlich Kommunikation statt. Dazu gibt es immer noch sehr, sehr viele Menschen, die bei uns anrufen. Und wir werten jeden Tag alle Anrufe aus. Und jeder Führungskraft kriegt die Auswertungen, um darauf reagieren zu können. Und dazu muss man dann noch sagen, je digitaler die Welt wird, je anonymer die Welt wird, umso wichtiger wird der persönliche Kontakt. Mhm. Also ich habe unzählige Veranstaltungen, auf denen ich auftrete und ich achte sehr darauf, dass ich nicht nur ein Milieu erreiche. Ich sag mal, eine der tollsten Veranstaltungen, auf die ich in meiner Amtszeit war eine Veranstaltung des Bauernverbandes mit 400 Landwirten und Landfrauen. Ich habe noch nie bei einer Veranstaltung so die Leviten gelesen gekriegt wie da.
Klartext.
Und ich habe aber auch gleichzeitig noch nie so viel Beifall gekriegt, wenn ich ihnen widersprochen habe. Das heißt, die Menschen sind durchaus offen, wenn man kommuniziert und wenn man ehrlich kommuniziert. Und da haben wir noch Potenzial.
Und wenn man sich eben auch der Diskussion stellt, denn Kritikpunkte gibt es ja viele zu sagen, Journalisten, wir seien nicht objektiv genug oder wir verlassen hier neutrales Gebiet, was zu einem öffentlich-rechtlichen Sender gehört. Wir werden vielleicht von der Politik gesteuert oder wir haben irgendeine Agenda im Kopf, der wir heimlich folgen. Also all diese Zuschriften bekommt ja jeder von uns immer mal wieder an unterschiedlicher Stelle.
Und wir müssen uns denen stellen. Und nicht alles, was uns vorgeworfen wird, ist nur, weil es uns vorgeworfen wird, schon falsch. Es gibt einfach auch Sachen, die bei uns nicht gut gelaufen sind. Es hat Sendungen gegeben, in denen wir genau das verlassen haben, was uns eigentlich auszeichnen sollte. Und es gibt einfach Dinge, bei denen man sagen muss, die polarisieren. Nicht jeder ist immer glücklich mit der Musikauswahl aller Radiowellen. Aber wir werden nicht in allen Radiowellen jeden glücklich machen können. Aber deswegen haben wir mehrere Wellen, dass Menschen auswählen können, wo sie Radio nutzen. Wir haben nicht um 20.15 Uhr Kultursendungen im ersten deutschen Fernsehen. Aber wir finanzieren und produzieren Arte und Dreisat mit, wo ich extrem viel Kultur erhalten kann. Das heißt, wir müssen nicht in jedem Verbreitungsweg jeden glücklich machen, aber wir müssen ein breites Angebot haben, wo Menschen sich und ihre Lebenswelt wiederfinden.
Dann würde ich gleich ganz gerne mal über den Begriff der Haltung sprechen, weil ich glaube, man tritt ja in die Diskussion und hat an einigen Punkten eine Haltung. Man hat aber eben auch als Intendant und wir als Mitarbeiter, wir haben einen Auftrag. Der öffentlich-rechtliche Sender hat einen Auftrag. Wollen wir über den gleich mal reden?
Aber gerne doch.
Es ist Sonntagmorgen. Manfred Krupp, der Intendant des Hauses, ist unser Gast und ich hoffe, es geht ihm gut. Sie können noch mal Kaffee nachschenken und wir spielen ein bisschen Musik. Bis gleich. Guten Morgen, Sie hören den HR3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer und bei mir zu Gast heute Manfred Krupp, Intendant des Hessischen Rundfunks. Ich möchte uns beide, Herr Krupp, jetzt ganz gerne zurückbeamen in das Jahr 2015. Das Jahr, in dem viele Menschen am Münchner Hauptbahnhof die Flüchtlinge herzlich willkommen hießen. Und wir von HR3 haben ja damals die Aktion People Like Me gestartet. Wir haben eine Plattform geschaffen, in der Hörer Flüchtlingen helfen konnten. HR3 hat sich damals ganz klar positioniert mit dieser Aktion, was auch intern durchaus kontrovers diskutiert wurde. Sollen wir journalistisch neutral bleiben oder bei diesem Thema deutlich Haltung zeigen? Wie geht das, die Balance immer wieder zu finden zwischen Haltung und Neutralität?
Ich glaube, da gibt es ein natürliches Spannungsverhältnis. Es gibt den berühmten Satz von Hajo Friedrichs: Ein guter Journalist darf sich nicht mit einer Sache gemein machen, selbst wenn es eine gute Sache ist. Und dieser Satz ist richtig und falsch zugleich, weil auch wir sind Teil einer Grundidee. Wir sind Teil einer Idee von Öffentlichkeit, von Demokratie, von Pluralität und Vielfalt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ist gegründet worden nach dem Krieg, weil es im Nationalsozialismus all diese Tugenden nicht gab. Und von daher sind wir nicht neutral, was das Wertesystem anbelangt. Und wenn wir heute...
Das ist ganz klar und das ist auch ganz eindeutig.
Das muss eindeutig sein. Das steht auch als Verpflichtung bei uns im Gesetz, aber Gesetze alleine machen es nicht aus. Das ist unser Spirit. Wir müssen die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln. Wir müssen es ermöglichen, dass Leute frei und offen ihre Meinung äußern können und dass Menschen die Informationen haben, damit sie diese Meinung äußern können. Und ich sage mal einen ganz wichtigen Punkt. Viele verstehen nicht, warum bei uns im Gesetz steht, dass wir auch unterhalten müssen. Im Nationalsozialismus war Unterhaltung das Hauptinstrument, um Werte zu prägen. Sie prägen Werte durch Filme, sie prägen Werte durch populäre Sendungen. Und deswegen haben wir den Auftrag zu unterhalten, aber mit einem bestimmten Werteauftrag. Und das ist, glaube ich, elementar wichtig. Und gerade in einer Zeit heute, wo Hass in sozialen Netzwerken dominiert, wo es Räume gibt, wo man sich nur noch mit der Meinung begegnet, die man ohnehin schon hat, ist das wichtiger geworden. Aber es gibt was Zweites. Und das ist tatsächlich die Lebenswirklichkeit. Und zur Lebenswirklichkeit gehören auch Emotionen von Menschen ernst zu nehmen. Und ich fand damals die HR3-Aktion super. Ich habe sie auch unterstützt, auch bei Terminen dafür geworben und war total beeindruckt, wie viele Menschen sich engagiert haben. Und wir haben die Menschen sehr ernst genommen, die sich engagiert haben. Mhm. Wir haben manchmal zu wenig wahrgenommen, dass Ängste nicht sofort nur negativ zu bewerten sind, sondern dass man auch Ängste aufgreifen muss und dass man manchmal dann auch mit Fakten Ängste widerlegen kann. Vielleicht nicht immer emotional, aber auch da sieht man, dass die größte Wirkung, was Ängste anbelangt, haben teilweise szenische Produktionen gehabt. Oder aber Menschen, die man zu Wort hat kommen lassen, die gezeigt haben, wie toll es für sie war, dieses Erlebnis einer anderen Kultur, Menschen mit einem anderen Hintergrund zu begegnen. Und dann waren wir es nicht, die es vermittelt haben, sondern es waren unsere Hörerinnen und Hörer, die es vermittelt haben.
Sie haben gesprochen über den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Haben Sie denn das Gefühl, der gerät bei der ganzen Diskussion manchmal in Vergessenheit. Da steckt ja auch ein ganz großes Paket an Verantwortung dahinter.
Ja, aber ich glaube, da muss man einfach mal sehen, so ein Begriff wie Auftrag. Sie haben selber jetzt gerade die Last erwähnt. Wenn wir den Menschen vermitteln, dass das, was wir machen, machen wir, weil wir es machen müssen und weil es uns vorgeschrieben ist, dann können wir niemanden erreichen.
Das klingt schon wie ein schweres
Konzept. Ja, dann kriegt man sofort Atembeschwerden. Ja. Ja, es erdrückt einen. Ich finde, es ist etwas, was einem Lust macht. Wir haben gerade in einer Klausur der Geschäftsleitung darüber diskutiert, welche Botschaften haben wir. Und dann kam ein Satz: Wir verbinden Hessen in seiner Vielfalt. Das heißt, wir wollen nicht die Menschen gleich machen. Wir wollen die Stärke von Vielfalt transportieren, aber gleichzeitig auch Identität vermitteln. Wir wollen vermitteln, dass es eine Idee gibt von Demokratie, von Öffentlichkeit, von Gesellschaft, die positive Werte vermittelt. Aber wir wollen den Menschen nicht ihre Eigenheiten nehmen. Wir wollen ihnen nicht andere Lebenswelten oktroyieren oder aufdrücken, die sie selber schätzen. Und das ist ein enormes Spannungsverhältnis. Aber ich glaube, dass genau das ist, was Sie am Anfang mal erwähnt haben, dass Verantwortung auch durchaus Lust sein kann. Dass es einfach Dinge gibt, bei denen es sich lohnt, sich dafür zu engagieren. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, es zu leben und nicht es auf große Transparente zu schreiben.
Und ich glaube, das machen wir an ganz vielen Stellen hier im Sender, eben auch innerhalb der ARD. Sie in Ihrer Funktion als Intendant und als jemand, der an ganz, ganz vielen Punkten, zwar in Nordrhein-Westfalen geboren, das schiebe ich jetzt mal ein bisschen zur Seite, aber an
da
so
habe
vielen
ich nur ein Jahr gelebt.
Ja, aber in Hessen, ja. So viele Lebensphasen haben Sie ja dort eben auch verbracht. Studium und erste berufliche Schritte. Wir reden gleich nicht nur über das dolle Dorf, sondern über auch den Hessentag und Ihre hessischen Wurzeln. Unser Gast heute an diesem Sonntag ist Manfred Krupp, Intendant des Hessischen Rundfunks. Heute Abend steigt das große Finale beim hr3-Festival. Revolverheld steht auf der hr3-Bühne in Korbach. Auf dem Hessentag ist heute Abend außerdem im hr-Treff das Finale im Wettbewerb Dolles Dorf. Das wissen wir hier im hr3-Sonntagstalk natürlich auch. Und unser Gast des Tages, Manfred Krupp, wird dort heute Abend anwesend sein. Schon das breite Grinsen im Gesicht. Freuen Sie sich auf den Hessentag?
Ich freue mich auf den Hessentag, weil ich glaube, ich bin jetzt seit 34 Jahren im hr und ich war in diesen 34 Jahren, glaube ich, auf 30 Hessentagen. Man muss einfach sehen, die Idee des Hessentags war damals, Menschen zu integrieren, die geflohen sind, nämlich die Heimatvertriebenen. Und es ist kein Zufall, dass der Hessentag im gleichen Jahr entstanden ist wie bei uns im Fernsehen die Hessenschau, nämlich mit der Idee, Menschen zu verbinden. Dass da inzwischen auch viel Kommerz ist, dass da auch andere Ideen mit eingeflossen sind, sehe ich. Aber für viele Menschen ist das der Tag oder die Woche besser gesagt, das heißt zwar Hessentag, aber es ist eine Woche lang, wo man einfach mal die Freude ausleben kann, Teil dieses Landes zu sein.
Ja, dieses schönen Bundeslandes eben auch. Und Sie müssen heute Abend was überreichen. Das heißt, der goldene Onkel Otto?
Ja, das ist der goldene Onkel Otto. Das überreiche ich mit dem Ministerpräsidenten zusammen an das dollste Dorf. Das ist ein Wettbewerb, den man nicht zu ernst nehmen soll, aber es ist ein Wettbewerb, der aus Respekt entstanden ist, nämlich aus Respekt vor den Menschen, die ihre Heimat in ihren Dörfern oder in ihren Ortsteilen gestalten. Der hr sitzt in Frankfurt, in Wiesbaden mit Regionalstudios in Fulda, in Kassel, in Gießen, Darmstadt. Aber wir repräsentieren ein Land, das auch viel ländlichen Raum hat. Und eine der Themen, die wir vielleicht manchmal zu wenig wahrnehmen, ist das Spannungsverhältnis zwischen den Ballungsräumen, die immer mehr Menschen anziehen, und dem lebenswerten ländlichen Raum, wo man aber immer weniger Infrastruktur hat, wo es immer wichtiger wird, dass Menschen Gemeinschaft schaffen.
Also da ist natürlich immer eine Diskussion. Und wir müssen ja auch inhaltlich, wir als Redaktion, immer wieder eine Brücke schlagen zwischen Stadt und Land. Das heißt, Sie spüren dieses Spannungsverhältnis auch, weil ich kann mir vorstellen, jemand aus dem Ballungszentrum sagt natürlich, ja, die schönste Ackerfurche hier oder das dolle Dorf. Aber wir haben hier auch andere Probleme.
Also ich kenne ganz viele, die die Nase rümpfen. Aber wir würden nicht ein Format in einer Sendung seit über 20 Jahren haben, wenn es nicht für ganz viele Menschen wichtig wäre. Und wenn Sie sich mal die Kritiken angucken, die wir beim Dollen Dorf haben, dann sind sie manchmal ein bisschen hochnäsig. In fast jedem Film kommt vor der Chor. Es kommt in fast jedem Film vor Freiwillige Feuerwehr. In sehr vielen Filmen kommt die Kirche vor. Aber das ist Leben in der Gemeinschaft. Das ist für viele Ausdruck von Solidarität. Chor ist für ganz viele Menschen Ausdruck von Lebensfreude. Davon Grenzen zu überschreiten, nicht jeder, der im Chor singt, singt alleine wirklich gut. Und ich glaube, auch das ist ein Lebensgefühl, was wir transportieren müssen.
Ich kann mir aber eben vorstellen, wenn Sie jetzt sagen, gerade die Kirche und der Chor und die Freiwillige Feuerwehr, wenn ich jetzt neu in dieses Bundesland komme, wenn ich vielleicht einen anderen internationalen Hintergrund habe und nicht in einem hessischen Dorf groß geworden bin, dann hat das ja eher wenig mit mir zu tun. Das heißt, wir haben eher den multikulturellen, bunten, vielfältigen Bericht dann vielleicht aus der Großstadt und etwas, was typisch hessisch ist, typisch deutsch vielleicht auch ist, mit all den Bildern, die wir im Kopf haben vom Land.
Sie dürfen nur eins nicht vergessen. Die Integrationsleistung von Sportvereinen ist gewaltig. Über kaum etwas integriert man Menschen so sehr wie über den Sport. Und wir haben beispielsweise beim Dollendorf immer häufiger die Situation, dass derjenige, der für die Feuerwehr spricht, ganz eindeutig einen anderen kulturellen Hintergrund hat als die Leute, die schon seit 30 Jahren im Dorf leben.
Wunderbar.
Das ist ein integrativer Faktor.
Meine Frage ging jetzt eben darauf hinaus, wie machen Sie das als Intendant? Wie halten Sie die Waage zwischen beiden Seiten, Stadt und Land? Wir wollen ja beiden Zuhörern und beiden Zuschauern eben auch gerecht werden.
Das halte ich nicht als Intendant, sondern das halten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Programm machen. Wichtig ist, dass wir immer wieder darüber reden, bilden wir wirklich die Lebenswirklichkeit ab. Die Themen, die wir setzen, sind das wirklich die Themen, die im Alltag für die Menschen wirklich wichtig sind. Und da haben wir hier und da in der Vergangenheit manche Themen nicht ernst genug genommen. Ich sage mal ein Beispiel. Unsere Töchter werden jetzt 28 und 30. Wir waren erleichtert, als wir irgendwann mal wieder mehr Freiheit hatten, weil sie ihr eigenes Leben hatten. Dann kam die Sorge um die Eltern oder um die Mutter. Meine Mutter wird dieses Jahr 97. Und ich habe so gut wie niemanden im Bekanntenkreis, der sich nicht die Frage stellt, wie kann ich meinen Eltern ein würdiges Leben ermöglichen? Das Thema Kluft zwischen den Generationen, Pflege, sind Themen, die wir eher zu wenig wahrgenommen haben. Das gleiche Thema ist Verödung in bestimmten Bereichen des ländlichen Raums, wo es keine Busverbindungen mehr gibt, wo es keine Schule mehr vor dem Ort gibt und wo es trotzdem Menschen schaffen, Gemeinschaft zu bilden, wo Menschen es schaffen, ihr Leben wunderbar zu gestalten, ist auch eines der Themen, was wir vielleicht manchmal zu wenig wahrgenommen haben. Wir haben hier und da viel zu sehr darauf geguckt, ob der eine Politiker mit dem anderen Politiker dauerhaft sich über irgendeine Kleinigkeit auseinandersetzt. Das ist immer interessant, weil es ein Blick hinter Kulissen ist, aber das, was Menschen im Alltag und in ihrer Lebenswirklichkeit beschäftigt, glaube ich, ist ein Thema, was wir immer im Blick haben müssen.
Und da eben, so lerne ich es jetzt eben auch und so leisten wir es ja auch in den Redaktionen, immer auch nochmal selbstkritisch genau hinzuschauen, wie halten wir dann tatsächlich eben die Waage. Wollen wir gleich nochmal über den Begriff der Heimat sprechen, weil Sie haben ja gesagt, okay, anfänglich war so ein Format, wie zum Beispiel das Dolle Dorf mit der Preisverleihung, wo Sie heute Abend sind mit unserem Ministerpräsidenten zusammen, etwas für die Heimatvertriebenen. Aber was heißt das denn eigentlich, Heimat zu haben? Kann das eine Liebe zum Verein sein? Darüber würde ich gleich ganz gerne mit Ihnen reden, lieber Manfred Krupp, heute unser Gast des Tages. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Manfred Krupp ist bei uns im Studio zu Gast. Wir sind mit dem Hessischen Rundfunk ein Sendegebiet, was sowohl große Städte hat, aber eben auch sehr viel Land. Ist das bei Kollegen bei Radio Bremen zum Beispiel anders oder Rheinland-Pfalz? Ist das eine besondere, ja, auch Herausforderung?
Es ist sicher eine besondere Herausforderung, dass wir einen extrem dynamischen Ballungsraum haben, der sehr, sehr international orientiert ist mit dem Rhein-Main-Gebiet und dass wir gleichzeitig eine sehr schöne, große Landschaftsfläche haben, die bei weitem nicht diese Bevölkerungsdichte hat. Das gibt es in Niedersachsen mit Hannover und viel flachem Land auch, aber nicht in diesem starken Kontrast wie bei uns.
United Colors of Frankfurt ist ein Statement der Fans von Eintracht Frankfurt. Ich weiß, Sie sind selbst ein leidenschaftlicher Fußball- und ganz besonders Eintracht-Fan. Das heißt, United Colors of Frankfurt steht ja für eine bunte Gesellschaft, für Weltoffenheit, für Toleranz. Und viele Menschen kommen ja, ob aus Tansania oder aus Traunstein, hier zu uns nach Hessen. Was heißt das für uns als Sender? Müssen wir den Zugezogenen, den Neuhessen, auch etwas bieten, um ihnen was zu zeigen über dieses Bundesland?
Mit Sicherheit. Ich glaube, dass eine der großen Stärken dieses Bundeslandes seine Vielfalt ist und die Fähigkeit, Vielfalt zu integrieren. Wir haben Ortsteile und Stadtteile, wo wir einen Anteil von 40, 50 in Offenbach, in manchen Ortsteilen bis zu 60% Menschen haben, die einen Migrationshintergrund haben. Und trotzdem ist das auch ihre Heimat. Und wenn ich mit meinen Töchtern darüber rede, die leben beide nicht mehr in Frankfurt und beide nicht mehr in Hessen, warum sie immer wieder so gerne hier hinkommen, dann erzählen sie, dass für sie zur Heimat gehört Handkäse, Apfelwein und gehört die bunte Vielfalt von Menschen mit ganz, ganz unterschiedlichem kulturellen Hintergrund. Und sowas müssen wir auch abbilden in unserem Programm.
Was ist Heimat denn ganz persönlich für Sie?
Für mich ist Heimat eigentlich Freunde, Dinge, mit denen ich mich identifizieren kann. Deswegen Begeisterung für einen Verein ist auch ein Teil Heimat. Heimat für mich ist auch, dass ich in einem Umfeld lebe, wo ich frei meine Meinung äußern kann, wo ich nicht permanent Sorge haben muss, dass etwas gegen mich ausgelegt wird. Und Heimat ist für mich einfach auch oft der Genuss von Bildern. Für mich ist der Genuss des Bildes, wenn ich nach Frankfurt wieder reinkomme, der Skyline. Wenn ich nach Kassel komme, die Wilhelmshöhe. Ich habe auch in Mittelhessen eine Zeit lang gelebt, die Mittelgebirgslandschaft in Hessen. Also Heimat setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Das stärkste Bindeglied sind Freunde und Familie.
Nun ist es ja so, dass Sie viele Teile, viele Abschnitte, viele Jahrzehnte Ihres Lebens eben in Hessen verbracht haben. Und viele von uns, die jetzt aus Hessen kommen, die hier groß geworden sind, haben natürlich auch Handkäse, Apfelwein, Ahlewurst.
Auch Ahlewurst, ja.
Ja, genau. Müssen wir eben auch gucken, dass wir den Begriff Heimat als Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein wenig öffnen, um die, die eben neu in dieses Bundesland kommen und auch öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Fernsehen, online konsumieren, zu sagen, wir holen euch ab, auch wenn das ihr vielleicht andere Gerüche, andere Orte, andere Landschaften mit Heimat verbindet.
Ja, ich halte das für absolut wichtig. Ich weiß, dass das ein Thema ist, was mich in meiner ganzen beruflichen Laufbahn immer wieder begleitet hat. Ich habe zum Beispiel, als ich Chef der Hessenschau war, das war ich auch mal, eine Reihe gemacht, das Jahr der Jahre. Nämlich, wo wir die unterschiedlichen Jahreswechsel von Menschen aus unterschiedlichen Religionen und Kulturkreisen abgebildet haben. Und wir haben dann festgestellt, für viele gibt es nur den 31.12. als Jahreswechsel. Aber real, für viele Menschen, die hier leben, gibt es ganz viele Jahreswechsel. Es gibt chinesische Neujahr, es gibt einen jüdischen Kalender, es gibt einen muslimischen Kalender und auch das müssen wir abbilden. Wir müssen abbilden, dass im Augenblick ganz viele Menschen im Ramadan sind. Das sind Arbeitskolleginnen und Kollegen und es ist ein Teil unserer Heimat, weil wir mit diesen Menschen befreundet sind, zusammenleben und Ähnliches. Und ich glaube, dass wir, und das versuchen wir, auch in der Zusammensetzung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, Erfahrungswelten brauchen. Nicht, weil wir sagen, nur die können beurteilen, was Migranten oder was Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund wahrnehmen. Ich glaube, das müssen alle versuchen. Aber sie bringen natürlich bei uns Sichtweisen ein, die vielleicht jemand, der von Anfang an immer nur in einem Ort hier in Hessen gelebt hat, nicht einbringen kann.
Was war bei Ihnen der Ausschlag? Darüber würde ich gleich ganz gerne nochmal drüber reden. Ich bin in Hessen eigentlich so gerne, weil Sie sind so lange schon im Hause. Sie sind so lange in diesem Bundesland. Vielleicht müssen wir auch über Treue reden, weil Sie sind beruflich und hier verankert unglaublich treu, Manfred Krupp. Sie ziehen gerade die Luft hier durch die Zähne. Halten Sie das an. Wir machen gleich weiter hier im HR3 Sonntagstalk, okay? Und ich bin Bärbel Schäfer. Guten Morgen. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Manfred Krupp ist Intendant des Hessischen Rundfunks. Er ist ein Chef, der sehr wertschätzend mit den Mitarbeitern umgeht, der offen ist, der das Gespräch auch immer wieder sucht, der zuhören kann, der aber, wenn man ihn im Stadion von Eintracht Frankfurt erlebt, auch mal richtig schön ausrasten kann. Was passiert mit Ihnen, wenn Sie Fan werden, Herr Krupp? Kann man abschalten im Stadion?
Ja,
geht das? Oder sind das andere Emotionen als im Job?
Es sind erstens ganz, ganz andere Emotionen und zum Zweiten genau deswegen finde ich das so toll, dass man unterschiedliche Lebenswelten hat. Ich kann auch komplett abschalten, wenn ich mit Freundinnen und Freunden zusammensitze, die eben nicht aus dem Sender kommen.
Oder wenn Sie backen, habe ich gehört. Sie sind ein absoluter Backfan.
Ja, früher war es mehr das Kochen, jetzt ist es mehr das Backen. Ich höre dabei Musik und kann mich dann total versinken. indem ich mich nur auf das konzentriere, was ich gerade mache. Das hat was Handwerkliches, man berührt Dinge und man hat den großen Vorteil im Gegensatz zum Essen, man hat mehrere Tage was davon, weil ich backe gerne Blechkuchen.
Können wir ein Rezept auf unsere hr3-Seite stellen mit einem schnellen Rezept?
Ja, also ich habe jetzt gerade am letzten Wochenende einen schnellen Rhabarberkuchen gebacken. Ich habe auch noch einen anderen im Repertoire, aber zurzeit ist Rhabarberzeit und ich orientiere mich bei meinem Backen sehr, sehr stark daran, was es an Obst in der Saison gibt. Also ich werde mal das letzte Rhabarber-Rezept einstellen.
Okay, super. Und dann können Sie das gerne online dann abrufen. Ich nenne das mal den Intendanten Rhabarberkuchen. Aber eigentlich, bevor wir zu unserem Quiz kommen, entweder oder, stelle ich noch mal fest, wenn Sie jetzt heute Abend in Korbach sind auf dem Hessentag und den goldenen Onkel Otto verleihen, bleibt dann noch Freizeit? Ist ein Wochenende bei Ihnen noch ein Wochenende oder verschiebt sich das auch schon mal?
Es verschiebt sich ganz klar. Es gibt so gut wie kein Wochenende, bei dem ich nicht mindestens einen beruflichen Termin habe. Ich habe dazu eben ja schon gesagt, dass ich sonntags immer Akten studieren muss, damit ich mich einfach auf die Woche vorbereiten kann. Aber natürlich, Sie haben Freunde, Sie haben Familie und ich könnte den Job nicht machen, wenn ich mich von dem Job fressen lassen würde. Es gibt einfach viele Dinge, die toll sind und nichts mit dem Hessischen Rundfunk zu tun haben, so schön der Hessische Rundfunk ist.
Warum sind Sie, ich habe eben gesagt, wir müssen ganz kurz über Treue sprechen, dem Sender schon so lange treu? Er hat Ihnen an vielen Punkten ja den Weg auch bereitet. Sie haben Chancen erkannt, Sie haben Chancen genutzt und sind ja diesem Haus so treu. Was hat der HR, was andere Sender nicht haben?
Zum einen hat er eine Größe, wo man wirklich noch untereinander Kontakt haben kann. Mhm. Wo es viel leichter fällt, als in den ganz großen Sendern über Grenzen zu gehen, vernetzt zu sein. Das zweite ist natürlich, ich gebe etwas zurück, was man mir gegeben hat. Ich glaube, das Wichtigste, was ich gespürt habe in dem Sender von meinen Chefs und Chefinnen, war, sie haben mir Vertrauen gegeben. Und meine Erfahrung ist, wenn ich Kolleginnen und Kollegen vertraue, geben sie es mir doppelt und dreifach zurück. Und daraus entsteht Bindung. Und es gibt einen letzten Punkt. Das Tolle, was mich am Land Hessen immer fasziniert hat, aber auch an dem Sender fasziniert hat, ist, dass Menschen Lust auch an Veränderung haben. Dass sie Veränderung nicht nur als Belastung empfinden, sondern dass man permanent sich verändern muss, aber auch darf. Ich bin Journalist geworden, weil ich neugierig bin. Das stellt man leider manchmal auch im Alltag bei mir fest. Ich finde es einfach faszinierend, in neue Welten zu gehen. Wenn Sie Fernsehjournalist sind, dann müssen Sie vor Ort sein. Ich war im Atomkraftwerk. Ich war in Schlachthöfen. Ich war an Orten, wo ich als normaler Mensch nie hingegangen wäre. Und Neugierde an Veränderung ist einfach was Faszinierendes. Ich habe vor kurzem einen tollen Satz gelesen. Der lautete: Zukunft beginnt da, wo die Gewissheit aufhört. Und ich glaube, man kann nur Lust an Zukunft haben, wenn man auch immer wieder bereit ist, Gewissheiten in Frage zu stellen.
Das machen wir vielleicht jetzt gleich bei unserem kleinen Abschlussquiz, lieber Herr
Krumm. Jetzt werde ich aber aufgeregt.
Entweder oder. Ja, jetzt war der Blutdruck noch ruhig, aber jetzt geht es natürlich ab. Wir sind fast am Ende der Sendung. Wir versprechen, das Rhabarber-Rezept des Intendantenkuchens noch online zu stellen. Das finden Sie auf hr3.de, genauso wie den Podcast dieser Sendung natürlich auch. Also, Fragerunde zum Schluss. Was trinken Sie lieber, Tee oder Kaffee?
Morgens zum Frühstück Kaffee und danach nur noch Tee.
FAZ oder Süddeutsche?
FAZ.
Rheingau Musikfestival oder Bad Hersfelder Festspiele?
Rheingau Musikfestival.
Oper oder Open Air?
Oper.
Jeder, der kein Opernfan ist, sagt mir, geh mir weg mit Opern. Ganz kurz, ein Satz, warum sollte man
es einfach mal ausprobieren? Weil Oper einfach große Emotion ist, weil Oper einfach einen entrücken lässt in ganz andere Welten und weil Oper ein anderer Zugang zu Musik ist, der einfach ans Herz geht. Und wir haben viel zu wenig Dinge, mit denen unsere Herzen erreicht werden.
Frankfurter Löwen oder Kassel Huskies?
Oh.
Na, Entscheidung, das ist ein schnelles Spiel. Hopp,
dann gehe ich jetzt mal zu den Kassel Huskies, obwohl ich erst vor kurzem bei den Löwen im Stadion war.
VW oder Opel?
Keins von beiden.
Goethe-Turm wieder aufbauen oder nicht?
Aufbauen.
Lieber einstellen oder lieber jemanden kündigen?
Lieber einstellen.
Fernsehen oder Radio?
Je älter ich werde, desto mehr Radio.
Lieber Herr Krupp, herzlichen Dank für dieses Gespräch, dass Sie unser Gast waren beim hr3 Sonntagstalk und Ihnen noch einen schönen Sonntag und viel Spaß heute in Korbach.
Ja, danke schön.
Die mit den Lieblingssongs.